Vielen Dank, liebe Frau Holdenried, für die viel zu schmeichelhafte Vorstellung. Vielen Dank auch für die Einladung hierher an Sie und an Herrn Hermes. Ich bin immer sehr gern in Freiburg. Sie hat ja auch erwähnt, dass ich mich dem Frias verbunden fühle, aus guten Gründen. Und es ist mir eine große Freude, hier an dieser Ringvorlesung teilnehmen zu dürfen. Atlanten also. Als Titel ästhetischer Projekte ist der Name Atlas in jüngerer Zeit offenbar beliebt. Neben Judith Schalansky und Christoph Ransmeyer, um die es heute Abend hauptsächlich gehen soll, haben andere Schriftsteller, aber auch bildende Künstler Atlanten zusammengestellt. Gerhard Richters Atlas, von dem Sie hier das Cover und eine Seite sehen, sowie Gerhard Roths Atlas der Stille als Bildatlanten, enthalten zumindest auch, wenngleich nicht ausschließlich, vielfältige Darstellungen von Orten und Räumen. Atlanten, hier, Moment, das muss ich gerade mal gucken. So, das ist nochmal Gerhard Richter. Atlanten sind zwar offensichtlich insbesondere im Zeichen des neueren Spatial bzw. Topographical Turn ins Zentrum der Interessen von Wissenshistorikern und Künstlern gerückt. In ihrer Studie zur Konzeptgeschichte der Objektivität erinnern Lorraine Daston und Peter Gallison aber zu Recht daran, dass Atlanten nicht nur der Darstellung räumlicher Gegenstände und Strukturen dienen. Geläufig ist die Formatbezeichnung Atlas auch dort, wo andere Gegenstandsfelder wissenschaftlicher Forschung visuell in Überblicksform dargestellt werden sollen. Als systematische Sammlungen von Arbeitsobjekten sind, wie Daston und Gallison sagen, Atlanten die Wörterbücher der Augenwissenschaften. Atlanten sind systematische Sammlungen von Arbeitsobjekten, sie sind die Wörterbücher der Augenwissenschaften. Atlanten schulen die Blicke der Eingeweihten wie der Neulinge so, dass bestimmte Arten von Gegenständen als exemplarisch verstanden werden. Ich zitiere nicht ganz zu Ende. In den Bildern der frühen Atlanten unterschiedlicher Gegenstandsbereiche dokumentiert sich prägnant die neuzeitliche Erschließung der Welt über die Empirie. Neben die geografisch-topografischen treten vor allem astronomische und anatomische Atlanten sowie schließlich auch Atlanten solcher Strukturen, die dem bloßen Auge nicht sichtbar sind. Bis heute sind Atlanten ein wichtiges Hilfsmittel empirisch fundierter Wissenschaft und Praxis. Ausgerechnet das Atlasformat in seiner Bindung an eine empiriegestützte Wissensgeschichte wird jedoch auch zum Medium des Entwurfs und der Ausgestaltung erdachter Welten, wie rezente Atlanten mit Karten imaginärer Räume belegen. Darauf komme ich abschließend zurück. Mit Blick auf künstlerische und literarische Projekte, die sich im Titel als Atlanten präsentieren, ist zudem gerade die erwähnte Verwendung des Terminus Atlas auch für nichträumliche Gegenstände signifikant. Die Präsentation von Raumdarstellungen, Karten, topografischen Diagrammen und anderen Formaten, die man aus geografischen Atlanten kennt, kann sich mit der Intention verbinden, unter dem Titel Atlas mit Raumdarstellungen zusammen auch Nichträumliches zu kartieren, etwa Träume, Wünsche, Ängste und Obsessionen. Auch darauf komme ich am Ende kurz zurück. Judith Schalanskys Atlas der abgelegenen Inseln ist auf evidente Weise dem Topographical Turn der Aufmerksamkeit auf Kartografie verpflichtet. Das in zwei Varianten vorliegende Buch neben der Normaledition erschien eine Taschenbuchausgabe, besteht aus einer Serie von Darstellungen zu tatsächlich existierenden, aber entlegenen Inseln. Die Darstellungen gliedern sich jeweils in eine Karte und eine Seite mit Angaben zur Insel. Es werden topografisch-geografische Codes eingesetzt. Der Leser erfährt etwas über die Entfernungen der Insel zu anderen Inseln sowie zur Geschichte der Inseln, die durch einen Zeitstrahl repräsentiert wird. Die vermittelten Informationen könnten aus Geografie- und Geschichtsbüchern oder Reiseführern stammen. Die in Schalanskys Atlas kartierten Inseln habe ich hier im Überblick einmal zusammengeschrieben. Sie sehen, dass die Inseln sich gruppieren nach den Ozeanen, in denen sie liegen. handelt es sich einerseits um Inseln, die auch auf konventionellen Karten verzeichnet sind, so erzeugt der Untertitel des Atlas, nämlich 50 Inseln, auf denen ich nie war und niemals sein werde, doch einen Effekt, der der konventionellen Nutzung von Atlanten eher entgegensteht. Zumindest für das Ich, das hier spricht, geht es mit den Karten offenbar nicht darum, sich in der Empirie zu orientieren, wie ein Reisender, der einen Atlas mitnimmt. Auch der Leser wird vermutlich die dargestellten Orte niemals aufsuchen. Dafür sorgt ja schon das Selektionskriterium der Inseln. Es geht um abgelegene Inseln, nicht etwa um Inseln einer bestimmten Erdregion oder einer bestimmten geografischen Beschaffenheit oder andere fachliche Gruppierungszwecke. Die einzige vorgenommene Gruppierung, eben die nach Ozeanen, hat keinen nennenswerten Informationsgehalt. Gerade das Nichtbereisen der Atlasinseln ist im Kontext von Schalanskis Projekt wichtig für das, was sie ihr und dem Leser bedeuten. Sie werden nicht primär als Orte überprüfbarer Erfahrungen dargestellt, sondern als Projektionsflächen der Fantasie. Selbst die Sachinformationen zu den Inseln, die wir dem Atlas entnehmen können, sind vor allem dazu angetan, Imaginationen zu stimulieren. So werden kurze Geschichten erzählt oder in Erinnerung gerufen, und die Auswahl der erzählten Inhalte unterliegt ganz offensichtlich ebenso einem subjektiven Prinzip wie die der Daten und der Sachinformationen. Darauf, dass Informationen und Imaginationen über sogenannte Realitäten sich nicht voneinander trennen lassen, verweisen im Übrigen schon viele der Inselnamen. Erinnern Sie doch an Personen, auch an fiktionale und legendäre, an Robinson Crusoe, an die heilige Helena, den heiligen Paulus, an Erfahrungen, die mit Assoziationen verknüpft sind, an die Weihnachts- und die Osterinsel. Die verwendeten Beschreibungsmuster und Codes wirken zunächst nüchtern, aber die Angaben zu Entfernungen, die die Inseln von Kontinenten trennen, sind als Bekräftigungen des Abgelegenseins keine neutralen Angaben. Sie suggerieren, dass es etwas, das viel zu weit weg ist, als dass wir es jemals aufsuchen werden. Im Grunde werden diese Inseln präsentiert wie fiktionale Inseln, die wir ebenfalls nicht empirisch überprüfen können. Dass zumindest die Unterscheidbarkeit zwischen faktografischen und fiktionalen sich dort verliert, wo es um abgelegene Inseln geht, kommt einem weiteren Gedanken entgegen, der nach Schalanskis eigenen Aussagen in ihr Atlas-Projekt eingeflossen ist. Die Erfahrung nämlich, dass das Lesen von Karten mit imaginären Reisevorgängen ebenso viel zu tun haben kann wie mit realen. In ihren schon erwähnten Auskünften zum biografischen Hintergrund der Arbeit am Atlas im Taschenatlas der abgelegenen Inseln spricht die Autorin von ihrer Kindheit. In der DDR aufgewachsen, hat sie damals die meisten auf Karten abgebildeten Länder, auch die weniger entlegenen, als unerreichbar zu betrachten gelernt. Imaginäre Reisen auf der Karte wurden zum Ersatz für reale Reisen, und als real geltende Orte wie etwa Helsinki erschienen ihr als eigentümlich imaginär. Ich zeige nur ein Zitat dazu, das ich aus Zeitgründen nicht ganz verlese. Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt der Texte in geografischen Darstellungen sei irreführend. Es könne darauf, sagt sie, keine eindeutige Antwort geben. Ihr Atlas sei ein poetisches Projekt. Faktisch Erfahrbares, das ist ein weiterer Punkt, den sie im Paratext zu ihrem Atlas hervorhebt, verwandelt sich zudem schnell in Vergangenes, in etwas, an das man sich nur mehr erinnert. Dies zeigt, so Schalanski exemplarisch, die kurze Geschichte der DDR auf Deutschlandkarten. Schließlich sind auch Karten gegenwärtig existierender und erreichbarer Räume Konstrukte, die davon abhängen, was der Kartograf zeigen will. Soll es die DDR überhaupt geben oder nur die SBZ? Schalanski erinnert sich daran und schreibt das auch im Taschenatlas, dass sie selbst als Kind auf einem Atlas von Deutschland, und zwar auf dem Dirke-Weltatlas, der in Westdeutschland erschien, ihr Land gesucht hat, die DDR. Und sie hat es nicht gefunden. Die DDR kam auf dem Dirke-Weltatlas nicht vor. Wie ich selber anhand meines Exemplars vom Dirke-Weltatlas aus den 70er Jahren überprüft habe, Es war eben die SBZ und Schalansky schreibt dazu, seitdem misstraue ich den politischen Weltkarten, in denen die Länder wie bunte Handtücher auf dem blauen Meer liegen. Sie veralten schnell und geben kaum mehr Auskunft, als wer welche Farbflecken vorübergehend verwaltet. Reale Orte auf Karten und Globen sind niemals sinnindifferente, neutrale Fakten. Sie sind assoziiert mit Ereignissen, Personen, mit Empfindungen, mit politischen Programmen, mit Sehnsüchten und Angstvorstellungen. Sie sind in unserem kulturellen Universum nicht einfach nur Stein- und Sandhaufen, sondern in komprimierter Form sind sie Objekte der Fantasie. Entsprechend fordert Schalansky, ich blättere jetzt mal, hier sehen Sie eine Serie von Doppelseiten aus Ihrem Atlas. Die Kartografie sollte endlich zu den poetischen Gattungen und der Atlas zur schönen Literatur gezählt werden. Schließlich wird er seiner ursprünglichen Bezeichnung Theatrum Orbis Terrarum, Theater der Welt, mehr als gerecht. Kommen wir zu Christoph Ranzmayr. Christoph Ranzmayrs Atlas eines ängstlichen Mannes ist zwar in einen Schutzumschlag gehüllt, der wie der Auszug aus einer Seekarte wirkt, aber darüber hinaus hat er mit geografischen Atlanten wenig gemeinsam. Statt aus Karten und Kartenlegenden besteht er aus 70 Reiseerzählungen. Die dabei dargestellten Schauplätze befinden sich in unterschiedlichen Erdregionen, aber von einer repräsentativen Darstellung der Erde insgesamt kann nicht die Rede sein. Auch hier sehen Sie auf der Liste die einzelnen Orte, die in den Erzählungen von Christoph Ranzmayr den Schauplatz der Ereignisse bilden. Ich habe die unterstrichen und markiert, die auch bei Judith Schalansky vorkommen. Sonst haben diese Markierungen keine weitere Bedeutung. Wiederum folgt die Anordnung der Texte keinem sachlichen geografischen Ordnungsprinzip. Es geht weder ausschließlich um Inseln noch um einen bestimmten Teil der Erde und allenfalls in gewissem Sinn um bestimmte Typen von Orten. Die Ortsangaben, die den 70 Erzählungen zugeordnet sind, sind bloße Namensnennungen und manchmal wiederholen sie sich. Der Schutzumschlag, den Sie da in einer verkleinerten Abbildung sehen, erinnert auf den zweiten Blick eher an das Zitat einer Karte. Es gibt nämlich überhaupt keine verwertbaren Informationen auf diesem Schutzumschlag, der offenbar Meerestiefen zeigt, aber wir erfahren weder welches Meer noch wie tief das Meer ist oder wo es liegt. Es erinnert mich, diese Karte, zumindest an die berühmte Karte in Lewis Carrolls Ballade The Hunting of the Snark, eine Seekarte, die überhaupt nichts zeigt und mit der deswegen die Figuren in The Hunting of the Snark so viel anfangen können, weil jeder auf dieser Karte sieht, was er sehen will, während man sich sonst eher problematisch verständigt. Deutet Schalanskys Atlas durch die Charakteristik der dargestellten Inseln als abgelegen die subjektive Prägung ihres Atlas immerhin an, so ist mit Ranzmayrs Rekurs auf das Genre der Reiseerzählung per se eine Zentrierung auf ein wahrnehmendes Subjekt verbunden. Die Episoden seines Atlas, so stellt er einleitend klar, handeln alle von Orten, an denen er selbst gewesen sei. Mit einer Ausnahme, aber generell sind es Erzählungen über persönliche Reiseerfahrungen des Schriftstellers. Zwar stehen die erzählten Geschichten allesamt im Zeichen der Beschreibung der erfahrenen Orte und ortsbeschreibende Passagen nehmen in der Tat sogar breiten Raum ein, aber es sind doch Geschichten einmaliger Ereignisse und Erlebnisse, verknüpft mit den Geschichten des Reisenden Ranzmayr und anderer Figuren, die er getroffen hat. Zu allen Schauplätzen gibt es also Geschichten, Geschichten einzelner und ganzer Kollektive, die Ranzmayrs Erzähler gern vor Ort sammelt, also von vor Ort lebenden oder zumindest anwesenden Personen sich vortragen lässt und dann nacherzählt. Viele der in Ranzmayrs Atlas dargestellten Schauplätze sind aus europäischer Sicht entlegene, ja fremde Orte. Viele sind typische Ranzmayr-Schauplätze, also etwa Schauplätze des Verfalls, des Untergangs und von Katastrophen, die entweder natürlich oder technisch-zivilisatorisch bewirkt werden. Viele der Orte sind Orte eines prekären Lebens, für die Einheimischen am Rande erträglicher Lebensbedingungen oder für den Reisenden, der sich Gefahren aussetzt und unterwegs verloren gehen kann. Wie schon in seinem frühen Werk »Die Schrecken des Eises und der Finsternis« ist der Atlas eines ängstlichen Mannes durch eine zivilisations- und auch rationalitätsskeptische Grundhaltung geprägt, die sowohl die Gegenstände betrifft, als auch die Art, über die Gegenstände zu reflektieren. Ein Kernthema Ransmeyers ist die physische Unkontrollierbarkeit natürlicher Räume und Kräfte. Gerne erzählt er von Verfalls- und Katastrophenprozessen, von Tsunamis, Erdbeben, Sturmschäden, Verwüstungen, Versteppungen, Überflutungen und dergleichen. Es geht zugleich aber auch um psychische Grenzerfahrungen, die mit der Bewegung durch solche Räume verbunden sein können. Wenn man klettert, wenn man Extrembedingungen überwindet und wenn man die Welt insgesamt als unverfügbar erfährt. Ich zeige Ihnen zur Illustration nur eine Passage, die die Kontinuität des Interesses von Ransmeyer an Orten des Abenteuers und der Ferne im Sinne von extremen Erfahrungsorten illustriert. In seinem frühen Roman »Die Schrecken des Eises und der Finsternis« spricht er davon, dass man zwar dazu übergegangen sei, mittels schnellerer Fortbewegungsmittel den Eindruck bei sich selber und bei anderen zu erzeugen, die Welt könne man beherrschen und durcheilen. Aber das, sagt er, ist ein Irrtum. Unsere Fluglinien haben uns schließlich nur die Reisezeiten in einem geradezu absurden Ausmaß verkürzt, nicht aber die Entfernungen, die nach wie vor ungeheuerlich sind. Vergessen wir nicht, dass wir physiognomisch gesehen Fußgänger und Läufer sind. Also auch dann, wenn man mit technisch aufgerüsteten Fahrzeugen in der Welt unterwegs ist, wenn man fliegt oder mit Schiffen fährt oder Autos benutzt, man bleibt ein Fußgänger, und das bezieht sich nicht nur auf Ransmeyers eigene Leidenschaft für das Wandern, sondern auch auf den Umstand, dass für ihn die Begegnung mit Räumen immer die eines Fußgängers ist, der erfährt, dass der Raum eigentlich größer ist als das, was er zu bewältigen vermag. Keine neutralen Orte also stellt Ransmeyers Atlas dar, sondern Schauplätze, die sich dem Betrachter als das zeigen, was sie für ihn in einer bestimmten, in der Regel prekären Situation sind. Betont wird dies durch die Ich-sah-Formel. Alle Geschichten beginnen mit einem Ich sah, also das ist immer die Einleitung in das, was dann folgt. Und diese Formel signalisiert unmissverständlich die Perspektive, aus der die Räume dann dargestellt werden. Es handelt sich um eine Formel, die aus der Apokalypse des Johannes bekannt und ich denke, man darf sagen, von Ransmeyer bewusst von dort entlehnt ist. Eine mit Weltuntergängen assoziierte Formel also, die zu den teilweise apokalyptischen Szenen und Schauplätzen des Atlas passt und als prominentes Bibelzitat das Exemplarische der dargestellten Geschichten andeutet. Auf programmatische Weise repräsentieren alle Geschichten die offene Grenze zwischen realen und imaginären, vermessbaren und nicht vermessbaren Räumen. Ich möchte Ihnen nur einzelne Beispiele vorstellen. Entschuldigung, dass ich so hin und her klicke. Mein erstes Beispiel ist aus dem Atlas und erzählt von einer Reise auf die Osterinsel Rapa Nui. Der Reisende trifft auf dem Schiff, das ihn zu dieser Osterinsel führt, einen dünnen Mann, der ihm von dieser Insel erzählt. Vermittelt durch diesen Erzähler in der Erzählung erhält der Leser durchaus konkrete historische und geografische Informationen über die Osterinsel. Zudem ist die Reisegeschichte aber auch ein Anlass, die Jenseitsvorstellungen der Inselbewohner und ihrer Nachkommen zu thematisieren. Der dünne Mann, also der Berichterstatter über die Osterinsel, stammt mütterlicherseits von den Rapa Nui ab, Er ist selber ein Grenzgänger. Seine Mutter hat die Hungerkunst geübt und sich gewissermaßen zu Tode gehungert. Er selbst wirkt wie jemand, der schon halb dem Totenreich angehört. Und er erzählt, warum das Hungern auf der Osterinsel eine so lange Tradition hat. Er erzählt über das Jenseits in den Vorstellungen der Einwohner der Osterinsel, über die Götter- und Totenwelt. Und so rückt diese Geschichte, die die erste Geschichte im Atlas ist, evidenterweise schon in eine Beziehung zu nicht kartierbaren Räumen, zum Jenseits und zum Imaginären. Explizit werden die Interpretationen des Raumes durch Kartografen und durch Nicht-Kartografen miteinander kontrastiert. Ich zitiere: Aus kartografischer Sicht war die vulkanische Felsformation vor uns nur der kahle, umtoste Gipfel eines 3500 Meter aus der Tiefsee hochragenden Berges, der auf den Seekarten als Salas y Gomez verzeichnet war und so an zwei am Ende doch vergessene spanische Kapitäne erinnern sollte. Aber die Rapa Nui, sagte ein erschreckend dünner Mann, der sich neben mir an der Reling festhielt, jenes rätselhafte Volk, das um den Preis des eigenen Untergangs die Osterinsel mit nahezu 1000 Steinstatuen geschmückt hatte, seien schon Jahrhunderte vor diesen vermeintlichen Entdeckern mit Binsenflößen über eine Distanz von fast 400 Kilometern immer wieder hierher gesegelt und gerudert und hatten diesem Ort einen schöneren, viel schöneren Namen gegeben, Manu Moto Muti. Hiva. Das sei manchmal mit Vogelinsel auf dem Weg ins fernste Land, aber auch mit Insel auf dem Weg in die Unendlichkeit übersetzt worden. Das ist sozusagen das Gegenprogramm zum Kartografieren und zum Benennen mit europäischen Namen. Auf der Götterinsel, die wir Osterinsel nennen, haben sich die Rapa Nui, wie man im Weiteren erfährt, niedergelassen, um dem Göttlichen näher zu sein. Untergegangen ist diese Kultur, wie man ebenfalls erfährt, als Folge des obsessiven, kultisch motivierten Errichtens jener berühmten Steinmale. In die natürliche geografische Beschaffenheit der Insel sei bis zur Vernichtung des natürlichen Lebensraums eingegriffen worden, bis die Insulaner schließlich sich gegenseitig aus Hunger massakrierend, fremde Grenzen verletzend und zugrunde gingen am Machtkampf um Raumzeichen. Eine schöne Geschichte, um einen Atlas zu beginnen, ne? By the way. Auch die zweite Erzählung im Atlas mit dem Titel Reviergesänge handelt von Raumstrukturen, von Praktiken der Reviermarkierung und der Grenzziehung sowie von Formen der Grenzüberschreitung. Der Erzähler trifft bei einer Wanderung über die Reste der chinesischen Mauer einen westlichen Vogelbeobachter, mit dem er sich über die Mauer und die Vögel unterhält. Wieder geht es um die Kontrastierung zweier gegenteiliger Formen der Raumwahrnehmung. Die Mauer ist Inbegriff einer vom Menschen errichteten Grenze und der mit Grenzziehungen verbundenen Machtausübung. Wobei die Vergänglichkeit dieser Macht zwar durch das Motiv der zerfallenden Mauer betont wird, ihre Effekte, insbesondere ihre trennenden und destruktiven Effekte, aber gleichwohl deutlich bleiben, auch wenn sie eine gigantische Ruine ist. Anders als die Menschen gliedern die Vögel den Raum durch ihre Reviergesänge, so eben der Titel dieser zweiten Erzählung. Der Vogelkundler erklärt dem Erzähler, wie Vögel den Raum strukturieren. Ich zitiere: Die Lieder der Singvögel dienten nicht bloß der Liebe und der Erhaltung der Art, sondern waren weit mehr noch Reviergesang und mussten durch ihre weithin hörbare Lautstärke, ihre Vielfalt, Virtuosität einen Rivalen entweder auf Abstand halten oder ihn in die Flucht schlagen. Amseln konnten jedenfalls etwa ein Dutzend anderer Vogelstimmen, selbst Geräusche aus der Menschenwelt nachahmen, das Weinen eines Kleinkinds, ferne Motoren, Gelächter, Sirenengeheul und besangen so ihre Reichsgrenzen, als ob sie damit gleichzeitig alle Plumpheit, Erdgebundenheit und jeden verspotteten, der nicht das unbeschreibliche Glück hatte, ein engelgleich gefiedertes, engelgleich singendes Wesen zu sein, das die Freiheit genoss, sich jederzeit in die Luft zu erheben oder sich von höchsten Türmen, Bäumen und Klippen in die Tiefe zu stürzen, im Falle die Schwingen auszubreiten, plötzlich zu schweben und sich vom Aufwind zurücktragen zu lassen in den Himmel. Der Vogelkundler und seine Frau haben die chinesische Mauer abgewandert. Sie haben die Vögel beobachtet, die dort sind und die dort singen und dort leben. Und sie erörtern, dass Reviergesänge eine alternative Möglichkeit gewesen wären, statt zinnenbewehrte Mauern zu bauen. An die Schilderung der chinesischen Mauer als eines Beispiels massiver, gewalttätiger und vom menschlichen Machtwillen zeugender Ordnung des Raumes knüpft sich also als utopisches Gegenmodell die Idee, den Raum durch Gesang zu strukturieren, wie es manche Vogelarten tun. Und das Vogelgesänge sammelnde Ehepaar entwirft explizit die Utopie einer anderen, gewaltfreien Raumgliederung. Solch gesungene Reviergrenzen sind effizient, sie zentrieren den strukturierten Raum auf die Bewohner des Raums hin, ohne dies in gemauerte Grenzen einzuschließen. In Ranzmeyers Erzählung erhält man die Vorstellung vermittelt, dass die Vögel anders und klüger verfahren als die Chinesen. Unterstrichen wird im Übrigen die metaphorische Kontrastierung von Vögeln und Chinesen durch die Erinnerung daran, dass man unter Mao einst die Singvögel in weiten Teilen Chinas ausgerottet hat. Als angebliche Parasiten wurden sie aus der ökonomisch rationalen Raumordnung der Welt ausgeschlossen. Mit all dem geht es aber nicht nur um reale Vögel und reale Vogelvernichter als gewaltfreie Reviersänger wie als Störfaktoren innerhalb einer Ökonomie. Sind die Vögel Symbole einer Freiheit, die aus der Perspektive der Grenzzieher und Machtinhaber subversiv erscheint? Ihnen ist der Atlas gewidmet. Verbunden mit dem Thema differenter Formen des Erfahrens und des Verfügens über Räume erzählen Ranzmeyers Atlasgeschichten von verschiedensten Praktiken der Grenzziehungen und der Transgression. Der Erzähler agiert durchgängig als Beobachter und Sammler von Grenzmarkierung und viele der Figuren, über die erzählt, setzen Grenzen und reißen sie wieder ein, etwa in einer Erzählung, die den Titel trägt Gespenster, wo es um Grenzzeichen Frevler geht und die Todesstrafe, die im alten Island über diese verhängt wurde. Oder auch in einer Geschichte mit dem Titel Herzfeld, die von einem Todesfall und einer Beerdigung handelt und von dem wenigen an kartiertem Raum, was einem Landbesitzer am Ende übrig bleibt, als man ihn beerdigt. Deutlich wird an den Geschichten über Grenzzieher und Grenzüberschreiter wiederholt, dass neben Motiven der Beherrschung der Immanenz, also der empirisch erfahrbaren Welt, auch das Motiv der Kommunikation oder des Kommunikationsversuchs mit der Transzendenz für Grenzziehungen und Erdmarkierungen wichtig ist. Gesucht und markiert werden Orte des imaginierten Übergangs in die Götterwelt, ins Jenseits, vor allem ins Totenreich. Friedhöfe sind bei Ranzmeyer wichtige Schauplätze. Menschliche Grenzziehungen erscheinen als so gewaltsam wie kontingent und als instabil. Und zwar sowohl angesichts einer übermächtigen Natur, als auch mit Blick auf das Bedürfnis, die Beziehungen zwischen den Lebenden und den Toten zu definieren. In der Geschichte über die Isla Robinson Crusoe geht es um einen überfluteten Friedhof, der eine Art von Raumstruktur darstellt, die künstlich hergestellt worden ist, der aber durch die Überflutung wieder vernichtet wird, den dann ein Arbeiter mühselig wieder rekonstruiert, nur um darauf zu warten, dass die nächste Flut kommt und dieses Territorium wieder überspült. Grenzen, Karten, Markierungen sind das durchgängige Thema der 70 Geschichten in Ranzmeyers Atlas. Aber was sie bedeuten, so erfahren wir immer wieder, hängt vom Interpreten ab. Seltsame Grenzzeichen, wie etwa die massenhaft herumfliegenden und herumhängenden Plastiktüten an der Peripherie einer jemenitischen Stadt, sind einerseits Indikatoren der Umweltverschmutzung durch eine gedankenlose Konsumgesellschaft, andererseits für einen Wüstenwanderer Verheißungen einer schöneren, einer farbigen, einer anregenderen Welt, der wundersamen, märchenhaften, städtischen Welt, die er endlich erreicht, nachdem er die Wüste durchquert hat. Kulturelle Kartierungspraktiken werden von Ranzmeier auf der einen Seite kritisch beleuchtet, als Ausdruck des Machtwillens, oft als Signatur brutaler politischer Herrschaft, als Anlass ökologischer Schäden, ja Katastrophen, als Ausdruck eines kurzsichtigen Anthropozentrismus. Auf der anderen Seite sind Grenzziehungen auch immer wieder der Versuch, sich selber vorübergehend im Unermesslichen so etwas wie eine Bleibe zu verschaffen. Der Mensch erscheint in Ranzmeiers Anthropologie als ein Grenzzieher von Natur aus, als jemand, der einfach nicht anders kann, als den Raum zu strukturieren, zu ordnen und ihn beherrschen zu wollen, sowohl im Kampf gegen die Übermacht einer zerstörerischen Natur, als auch im Bedürfnis, neben dem Diesseits ein imaginäres Jenseits auf den Karten seiner Vorstellungswelt zu lokalisieren. Atlanten können, wie ich nochmals betonen möchte, eben nicht nur geografische Atlanten sein. Und Ranzmeiers Atlas ist weniger ein Atlas der Erde als ein Atlas des Menschen, wobei Letzteres im Sinne eines Genitivus Objektivus zu verstehen ist. Schon die Vorbemerkung zu Ranzmeiers Atlas deutet im Übrigen auf die Idee eines Menschenatlas hin, geht es doch dieser zufolge in den 70 Geschichten um Orte und um Menschen. Das breite Spektrum von Formen menschlichen Umgangs, menschlicher Beziehungen zum Raum ist hier in Beispielen zusammengestellt. Es wird sinnfällig gemacht, wie es dem Genre des Atlas entspricht. Unter welch spezifischer Akzentuierung dieser Menschenatlas Ranzmeiers steht, deutet der Titel des Buches an. Es geht um den ängstlichen Menschen. Diese Formulierung als Genitivus Subjektivus zu lesen, also den reisefreudigen Verfasser des Atlas und sein erzählendes Alter Ego als den gemeinten ängstlichen Mann in Betracht zu ziehen, ist wenig ergiebig. Ranzmeier setzt sich nicht in Szene als jemand, der Angst hat, weder in diesem Buch noch in anderen. Er präsentiert sich normalerweise lieber als der Weltenbummler, der nichts scheut und von nichts zurückschreckt. Es entspricht nicht dem Bild von Ranzmeier, dass er von sich selber gibt, dass er ein ängstlicher Mann ist und das in diesem Atlas darstellen möchte. Es geht um einen Genitivus Objektivus, also um einen Atlas über ängstliche Menschen. Und dieser Atlas kartiert Menschen verschiedener kultureller und geografischer Provenienz, Menschen in verschiedenen Lebenssituationen, verschiedenen Gesellschaften, verschiedenen Glaubens, verschiedener Bildungsgrade unter dem gemeinsamen Aspekt des Anlasses, Angst zu haben. Diesem Gegenstand gelten die Reisen des Erzählers in erster Linie. Die räumlichen Reisen bieten nur den Anlass dafür. Nicht unter Orientierung an der bekannten Formel vom Animal Rationale, nicht unter Orientierung an der Vorstellung vom Menschen als Beherrscher der Welt, wird der Mensch in diesem Atlas porträtiert, sondern als ein ängstliches Wesen. Titel und Themen des Buches legen es nahe, sich der Bedeutung der Angst in existenzialphilosophischen Kontexten zu erinnern. Und jetzt schwöre ich Ihnen, ich habe nicht gewusst, dass ich diesen Vortrag im Heidegger-Hörsaal halten würde. Aber Martin Heidegger erörtert im 40. Paragraphen von Sein und Zeit die Grundbefindlichkeit der Angst als eine ausgezeichnete Erschlossenheit des Daseins, als eine ausgezeichnete Befindlichkeit, welche das Dasein vor es selbst bringe und einen Ansatzpunkt zur genaueren Bestimmung des menschlichen Daseins biete. Heidegger unterscheidet die Angst von der Furcht. Beziehe sich die Angst doch auf etwas Unbestimmtes, das zwar als bedrohlich empfunden werde, aber kein spezifisches Objekt besitze, sondern den Weltbezug des Menschen, in heideggischer Terminologie des Daseins, insgesamt präge. Das Bedrohliche, dem die Angst gilt, ist nicht hier oder dort, es lässt sich nicht eingrenzen. Zitat: Daher sieht die Angst auch nicht ein bestimmtes Hier und Dort, aus dem sich das Bedrohliche nähert. Dass das Bedrohliche nirgends ist, charakterisiert das Wovor der Angst. Diese weiß nicht, was es ist, davor sie sich ängstet. Nirgends aber bedeutet nicht nichts, sondern darin liegt Gegend überhaupt, Erschlossenheit von Welt überhaupt, Erschlossenheit von Welt überhaupt für das wesenhaft räumliche In-Sein. Das Drohende kann sich deshalb auch nicht aus einer bestimmten Richtung her innerhalb der Nähe nähern. Es ist schon da und doch nirgends. Es ist so nah, dass es beengt und einem den Atem verschlägt und doch nirgends. Das Drohende, das Angsterzeugende ist immer schon da. Anders gesagt, der Mensch ist wesenhaft in der Welt, aber seine Situierung in diesem Raum wird grundiert durch etwas, das keinen Ort hat. Nicht als jemand, der selbst souverän einen Atlas der Welt macht, gerät der Welt, der Mensch hier in den Blick, sondern als jemand, dessen Angst zu diversen kartierbaren Verhaltensweisen führt, vor allem im Umgang mit dem Raum, mit der Natur und mit seinesgleichen. Der Mensch ist ein ängstlicher Mann. Und das ist nun ein Thema, das in Ranzmeyers Werk seit den Schrecken des Eises und der Finsternis spätestens zu verfolgen ist, der Versuch, die Welt zu kartieren, um der eigenen Angst Herr zu werden. Das Apokalypsenthema ist prominent im Atlas eines ängstlichen Mannes auf diese Idee der Ängstlichkeit des Menschen abgestimmt. Apokalyptische Szenen sind ebenfalls ein stehender Motiv- und Themenkomplex in Ranzmeyers Büchern, und seine Inselgeschichten wie auch seine Untergangsgeschichten illustrieren diese Thematik prägnant. Die Erzählungen schildern also wiederholt Menschen in bedrohlichen Extremsituationen. Sterbende Individuen, sterbende Gruppen, ganze aussterbende Populationen wie die Rapa Nui auf den Osterinseln. Nicht nur einen repräsentativen Katalog historischer Schrecken bietet der Atlas, von den totalitären Regimes Hitlers, Maos und Pol Pots zu anderen Diktaturen des 20. Jahrhunderts, sondern auch einen Katalog lebensgefährlicher bzw. tödlicher Naturereignisse, vom Tsunami bis zum Wintergewitter. Er schildert Serien von Friedhöfen und improvisierten Grabstätten. Er erinnert an Beispiele des politischen Terrors und der selbstzerstörerischen religiösen Hysterie. Er berichtet vom mexikanischen Totenfest, das wie eine Art von Misanabim des Atlas erscheint, weil hier die Toten unter den Lebendigen agieren, und von allerlei Typen der Beziehung zwischen denen, die hier sind, und denen, die dort sind. Von Formen der Grenzverwischung zwischen der Welt der Lebenden und dem Jenseits, illustriert etwa durch den dünnen Mann, der nur noch so halb da ist, aber eigentlich schon woanders. Die formelhaft wiederholte Einleitungswendung »Ich sah« fügt sich ins Gesamtbild eines Atlas der Bedrohlichkeiten, der drohenden Untergänge. Und die existenzialphilosophische Konzeption des Nicht-Behaustseins, eng verknüpft mit der Angst des Ortlosen, findet im Atlas vielfache Konkretisierungen. Unbehaust im konkreten Sinn sind die hier auftretenden Obdachlosen, die Migranten und Exilanten, die Opfer von Katastrophen, aber auch die rastlosen Wanderer, zu denen der Erzähler selbst gehört. Unbehaust im Sinne eines fehlenden Zuhauses im übertragenen Sinn sind auch viele andere, letztlich alle, die sich ohne versichernde Koordinaten durch die Welt bewegen. Von existenzieller Angst berichtet wird schließlich auch anlässlich altisländischer Helden, die bei aller Heldenhaftigkeit vor der Dunkelheit in panische Schrecken versetzt wurden. Das Wort Angst fällt gerade in dieser Heldengeschichte mehrfach, ja insistent. Heideggers Diagnose einer von der Angst bedingten Vereinzelung mag ein Echo in der Geschichte der Rapa Nui finden, die allein in einem unüberschaubaren Meer nicht glauben wollen, dass es andere Wesen geben könne als sie selbst. Einen kurzen Vergleich zwischen Schalansky und Ranzmeyer. Das Format der praktisch nutzbaren Kartensammlung aufgreifen, geht es Schalansky mit ihrem Atlas nicht um praktisch nutzbare Wegweiser, sondern um topografische Darstellungsformen, die, entstanden unter Beteiligungen von Imaginationen, im Rezeptionsprozess wiederum primär Vorstellungen erzeugen. Aber immerhin, es geht bei Schalansky um Karten in eben dieser Funktion. Und insofern ist Schalanskys vorgestellter Inselatlas ein topografischer Atlas im doppelten Sinn. Erstens ein Atlas, der Topoi kollektiver Fantasie registriert, die mit bestimmten Inseln verknüpft sind. Die Weihnachtsinsel nennen wir jetzt mal als Beispiel, weil es bald Weihnachten ist. Zweitens ein Atlas der topografischen Verfahrensweisen selbst, insbesondere der verschiedenen grafischen Verfahren, mittels derer Orte und Räume und ihre Situierungen zueinander konstruiert werden. Ranzmeyers Atlas gestattet als ein thematisch mehrdeutiger Text eine mehrschichtige Lektüre, auch bezogen auf die Frage nach seiner topografischen Dimension. Als Darstellung von Räumen und Schauplätzen bietet er zwar unter anderem ein Beispiel für Reiseliteratur, die über Orte informiert. Aber so wie Schauplätze, die man bereist, nicht nur Orte des physischen Sehens sind, entwirft er zugleich mit seinen Reisebildern Bildserien anderer Art. Bilder der Fremde im mehrfachen Sinn, Bilder der Ortlosigkeit, apokalyptische Bilder, vor allem aber Bilder des Menschen. Statt wie ein geografischer Atlas zu suggerieren, die Welt sei vom Menschen kartiert und erschlossen, das ist ein Anspruch, der auch in die Schrecken des Eises und der Finsternis schon konterkariert wurde, verdeutlichen die Geschichten in Ranzmeyers Atlas, dass die Erde dem Menschen nicht gehört, dass er weder physisch über sie verfügt noch symbolisch. Der daraus resultierenden Angst entgegengesetzt werden Momente und Bilder des Utopischen. Diese Bilder sind vor allem verknüpft mit dem Motiv der Vögel, das wir aus einem anderen wichtigen Werk Ranzmeyers, nämlich aus seinem Ovid-Roman Die letzte Welt, kennen. Die Vögel sind auch dort utopische Wesen, die eine andere Existenz repräsentieren, eine Art von Vorstellungsbild, das die Menschen nicht erreichen oder allenfalls um den Preis eben nicht mehr sie selbst zu sein. Der Atlas bietet je nach Perspektive ein Buch, einen Atlas des Menschen, aber auch, und wiederum eine Parallele zur letzten Welt, ein Buch der Steine, wie es in Ranzmeyers Ovid-Roman erwähnt wird, und ein Buch der Vögel, denn Vögel kommen in sehr vielen Geschichten vor. Vögel, die sich über die Erde erheben und deren Reviere offen und flexibel sind. Ich komme jetzt abschließend und nur mit einigen Hinweisen und Ausblicken noch einmal zurück auf das Diktum von Judith Schalansky. Die Kartografie sollte endlich zu den poetischen Gattungen und der Atlas selbst zur schönen Literatur gezählt werden. Ich möchte aus Anlass dieses Zitats nur hinweisen auf Auslegungsoptionen dieser Idee, dass Kartografie eine poetische Gattung ist, die zum einen von Imaginationen begleitet und motiviert wird und zum anderen auch Imaginationen weckt bei denen, die die angefertigten Karten betrachten. Auffällig ist in jüngerer Zeit eine ausgesprochene Flut von Beispielen für Ortsdarstellungen, für Schilderungen von Orten, Räumen, Ländern, bei denen es mehr ums Fantasieren geht, als darum, Dinge empirisch zu verifizieren. Ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele aus den letzten Jahren zusammengestellt, die erscheinen wirklich im halbjährlichen Abstand. Es geht in der Regel um Orte, die es, wie man so schön sagt, wirklich gibt. Aber es geht um diese Orte nicht unter dem Aspekt, dass man sie anschauen und erkunden und sich in ihnen bewegen kann, sondern darum, dass man Fantasien an sie knüpft. Von Olivier Le Carré und Sybille Le Carrier stammt der Atlas des Lieux Maudits, der Atlas of Cursed Places, a travel guide to dangerous and frightful destinations. Keiner wird dahin fahren, wenn er diesen Atlas gelesen hat. Von Ort de Tocqueville stammt ein Atlas of Lost Cities, a travel guide to abandoned and forsaken destinations. Auch kein Atlas, den man kauft, um die entsprechende Reise zu unternehmen. Von Nick Middleton stammt The Atlas of Countries That Don't Exist, im deutschen Atlas der Länder, die es nicht gibt. Es geht aber durchaus um Territorien, die es gibt, allerdings um Territorien, die sich als Länder definieren, die allgemein nicht anerkannt werden, also die sich selber als Staaten betrachten, aber in der Staatengemeinschaft nicht verzeichnet sind. Alistair Bonnet hat unter dem Titel Off the Map, Lost Places, Invisible Cities, Forgotten Islands, Feral Places and What They Tell Us About the World einen ähnlichen Atlas zusammengestellt über Orte, wo man nicht hinfährt, nicht hinfahren will und auch eigentlich nicht hinfahren kann. Etwas anders akzentuiert sind Kartenwerke, die als Dokumente der Imagination der Kartografen zusammengestellt werden. Kartografen, die in früheren Zeiten Orte anders kartografiert haben als wir. Kartografen auch, die als Künstler mit der Idee einer anderen Raumordnung arbeiten und sich Dinge vorstellen, die es geben könnte und sie so darstellen, wie in Atlanten Räume und Orte dargestellt werden. Ein Beispiel bietet Frank Jacobs mit seinen seltsamen Karten, ein Atlas kartografischer Kuriositäten. Man kann dieses Werk lesen als Illustrationsmaterial für historische Atlanten und Karten. Aber man kann es auch vor allem in Verbindung mit den entsprechenden Bildlegenden lesen als ein Atlas der historischen Fantasien über Räume und Raumvorstellungen und wird dann ähnlich wie bei Schalansky auf den Umstand hingewiesen, dass Kartografie eben nicht nur eine empirisch fundierte Wissenschaft ist. Ein extremeres Beispiel als Kartensammlung bildet Catherine Harmons Kompilation You Are Here, Personal Geographies and Other Maps of the Imagination. Hier geht es um Karten, die von Künstlern entworfen wurden, zum großen Teil unter Bezugnahme auf Städte, Länder oder Regionen, die auf konventionellen Atlanten verzeichnet sind, die aber von diesen Künstlern in einer Weise dargestellt werden, die deutlich geprägt ist durch sehr subjektive Sehweisen, durch Fantasien, durch Träume, durch Wünsche und durch Imaginationen kollektiver und individueller Provenienz. Zu diesen Werken gehört auch der Atlas der legendären Länder von Atlantis bis zum Garten Eden. Ein Werk, das wiederum historische Karten und Atlanten verzeichnet, das in diesem Sinn also zum einen als wissensgeschichtliches Kompendium betrachtet werden kann, das andererseits aber die Eigenschaft hat, uns mit der Geschichte menschlicher Imaginationen über Räume und Orte in den verschiedenen Epochen der Wissensgeschichte zu konfrontieren. In diesem Kontext erwähnt sei ein für Literaturwissenschaftler ausgesprochen reizvolles, aber auch für andere Leser interessantes Projekt, Alberto Manguel und Gianni Guadalupi, The Dictionary of Imaginary Places, ist eine Zusammenstellung von Räumen, die in literarischen Texten und in anderen Texten der Imagination, also in fiktionalen Beschreibungen vorkommen, zum Teil im Übrigen gekoppelt mit Illustrationsmaterial. Also da können Sie die Insel Utopia bewundern und andere Orte mehr. Werner Nells Atlas der fiktiven Orte Utopia, Camelot und Mittelerde bietet ein ähnliches Werk mit zahlreicherem und bunterem Kartenmaterial. Karten und Kartenimaginationen beschäftigen die Tolkien-Leser, wie etwa in Karen Van Fonstads Lexikon von Mittelerde, und sie beschäftigen die Wissenshistoriker wie Umberto Eco, der in seiner Geschichte der legendären Länder und Städte eine Zusammenstellung von legendären Orten gegeben hat, die er nicht einfach nur zusammenstellt, um zu zeigen, was man sich seit der Antike, seit biblischen Zeiten letztendlich hat einfallen lassen, sondern um zu zeigen, wie das entsprechende Wissen dieser Kulturen, die längst vergangen sind, die uns teils näher, teils ferner stehen, geknüpft sind an Vorstellungen über Räume. Und weil das imaginäre Moment des Umgangs mit Karten sich gerade in jüngerer Zeit aus verschiedenen Perspektiven so großen Interesses und so großer Beliebtheit erfreut, ist es im Weiteren dann auch nicht überraschend, dass sich die Romanliteratur dem Thema des Kartierens angenommen hat. Als ein letztes Beispiel, auf das ich hinweisen möchte, sei Ralph Larsens Roman »The Selected Works of T.S. Piwet, a Novel« genannt, das im Deutschen übrigens den Titel trägt »Die Karte meiner Träume«. Bei diesem Roman aus dem Jahr 2009 handelt es sich um eine fiktive, autobiografische Erzählung eines kleinen Jungen. Eines Jungen, der seine kulturelle und natürliche Umwelt präzise beobachtet und seine Beobachtungen permanent skizziert. Der Roman ist in reicher Weise ausgestattet, das sehen Sie an der Abbildung auf der rechten Seite. Auf der linken Seite, mit Kartenmaterial, Diagrammen, mit Zeichnungen, mit Darstellungen all der Dinge, die dieser Junge verzeichnet, registriert und kartiert. Er macht sich ständig Notizen, bei denen er seine Beobachtungen und Erlebnisse festhält, und diese Notizen machen einen großen Teil des Romans aus, auch in Form von kartografischen und topografischen Zeichnungen. Teilweise ist in diesem Roman die Grenze zwischen Erzählerbericht und Praktiken der Kartierung von Welt so fließend, dass man nicht mehr genau unterscheiden kann, was dieser Junge wirklich erlebt und was er sich nur einbildet. Der deutsche Titel des Romans, »Die Karte meiner Träume«, suggeriert eine Interpretation, die nicht abwegig ist, dass nämlich der ganze Ich-Erzählerbericht die Reise eines kleinen Jungen aus dem mittleren Westen an die Ostküste der Vereinigten Staaten, eine Reise mit einem Zug, eine Reise mit einem Wohnmobil, eine Reise mit verschiedenen Vehikeln, dass all das nur eine geträumte Reise ist. Was dabei aber zur Sprache kommt, sind die gesamten USA, sofern er von ihnen weiß, es sind die Bundesstaaten, die er durchreist, es ist die Vergangenheit der USA, es sind die Geschichten vielfältiger Personen. Der autobiografische Haupttext wird relativ konventionell gedruckt als Text geboten, aber viele andere Geschichten werden durch Kartenelemente repräsentiert. Kartiert werden die privaten Wunsch- und Albträume des Helden, der unter anderem unschuldig daran teilgehabt hat, dass sein Bruder sich versehentlich erschossen hat. Kartiert wird der amerikanische Traum, dem unter anderem der Vater des Jungen verpflichtet ist, der Kultobjekte aus dem Wilden Westen sammelt und sich auf eine Art von Ranch eingerichtet hat, als sei die gute alte Zeit noch real. Kartiert wird der Wissenschaftlertraum der Mutter des Jungen, die als Ehefrau und Mutter im Mittleren Westen ihre Wissenschaftlerkarriere abbrechen musste. Kartiert werden aber nicht nur individuelle Träume, sondern auch kollektive Träume von der Welt und ihrer Beherrschung. Zielort der Reise ist das Smithsonian Museum in Washington. Es ist die Welt der Wissenschaftler und Gelehrten, in der Junge gerne aufgenommen würde. Kartiert werden Träume von glücklichen Menschen, aber auch von unbehausten Menschen, von ängstlichen Männern und Frauen. Karten und Atlanten sind ganz offensichtlich ein Material, aus dem man gerade gegenwärtig Romane machen kann. Das war mein letzter Hinweis und ich danke Ihnen für Ihre Geduld.